Was würdest du sagen, was ist die Kernbotschaft der Bibel? Das Anliegen Jesu in einem Satz zusammengefasst, wie hört sich das an? Im Konfi lernt man, die Zusammenfassung der Bibel ist Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesu Botschaft hat mit Liebe zu tun, mit der Liebe Gottes. Gott liebt dich und deswegen gibt er alles auf, Glanz und Gloria im Himmel und wird Mensch. Aber nicht genug, er stirbt sogar für dich. Und auch jetzt noch nicht genug, er stirbt sogar den bestialischsten Foltertod der Antike, der Tod am Kreuz, für dich. Seine Liebe ist grenzenlos, so weit geht seine Liebe. Was ihn antreibt, ist Liebe, Gottes Liebe zu dir und zu mir. Das ist die Mitte der biblischen Botschaft. Okay, jetzt soll es heute um die Hölle gehen. Predigten über die Hölle hört man nicht so oft. Wie passen denn Hölle und Liebe zusammen? Hölle ist eins der Themen, die wir am liebsten weglassen würden. C.S. Lewis, ein Schriftsteller aus England, der schreibt, nichts würde ich lieber aus dem christlichen Glauben entfernen als die Hölle, wenn es in meiner Macht läge. Ich würde jeden Preis bezahlen, wenn ich wahrheitsgetreu sagen können, alle werden gerettet. Was wäre denn, wenn wir die Hölle aus der Bibel streichen würden? Dann beseitigen wir jede Vorstellung von einem gerechten Gott und wir erklären die Bibel als nicht zuverlässig. Das muss ich erklären. Die Vorstellung von einem gerechten Gott. Wenn es keine Hölle gibt, ist Gott nicht gerecht. Wenn es keine Strafe für Sünde gibt, dann steht der Himmel offen für jeden Vergewaltiger, Räuber, Mörder. Dann ist es völlig egal, ob ich sündige oder nicht, wenn keine Konsequenzen folgen. Wenn es keine Hölle gibt, ist Gott den Opfern gegenüber blind und taub und lässt die im Stich, die zu ihm um Hilfe rufen. Und das Zweite, die Zuverlässigkeit der Bibel. Wer sagt, es gibt keine Hölle, der erklärt damit auch, die Bibel ist nicht richtig. Denn die Bibel wiederholt ganz beharrlich diesen doppelten Ausgang der Geschichte. Manche werden gerettet und manche gehen verloren. Zwei Beispiele nur. Daniel 12, Vers 2. Die, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Jetzt könnte man ja sagen, naja, das ist Altes Testament. Aber Jesus sagt das Gleiche. Matthäus 25, da erzählt er vom Weltgericht ganz am Ende. Die Schafe kommen auf die einen Seite, gerettet, Himmel. Die Böcke auf die andere Seite, verloren, Hölle. Die Offenbarung, das Gleiche. Die Bibel ist von vorne bis hinten voll davon, dass die einen bei Gott sein werden, die anderen nicht. Da erhebt sich viel Widerspruch. Viele verweisen ja gerade auf die Liebe Gottes. Ja, wie jetzt? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gottes letztes Wort ist doch nie Gericht, sondern Gnade. Erstaunlich. Wusstest du, dass niemand öfters und klarer von der Hölle und von diesen Strafen redet als Jesus? Irgendjemand hat es ausgerechnet, 13% seiner Lehren handeln von Gericht und Hölle. Über die Hälfte seiner Gleichnisse handeln von Gottes ewigem Gericht über Sünder. In der Bibel kommt 12-mal das Wort Gehenna vor, das ausdrucksstärkste griechische Wort für Hölle, 11-mal von 12 aus dem Mund Jesu. Niemand hat mehr über Hölle gesprochen als Jesus. Und wir können dieses Thema nicht einfach ignorieren. Wir können nicht so tun, als ob es das nicht in der Bibel gäbe. Und wir können uns auch nicht die Bibel so zurechtlegen und basteln, wie wir es für richtig halten. Schon erstaunlich. Thema Hölle wird tabuisiert. Aber bei der Taufe wird ganz selbstverständlich und regelmäßig ein Text vorgelesen aus dem Markus-Evangelium, Markus 16,16. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Meine erste These, wenn wir das Thema Hölle aus der Bibel streichen, geht Gottes Gerechtigkeit verloren und wir erklären die Bibel für unwahr. Heute also eine Predigt über die Hölle. Zwei Fragen will ich stellen. Das erste, wie ist denn die Hölle? Was erfahren wir? Und das zweite, wie kann der Gott der Liebe Menschen in die Hölle schicken? Ich will mir angucken eine Geschichte, die Jesus erzählt, Lukas 16. Es war ein reicher Mann, der war prachtvoll gekleidet und lebte jeden Tag im Luxus. Vor seinem Tor lag ein armer Bettler mit Namen Lazarus, voller Geschwüre, der sehnte sich danach, mit den Abfällen vom Tisch der Reichen seinen Hunger zu stillen. Stattdessen kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Die Geschichte beginnt in einem noblen Haus, einer noblen Wohngegend. Der Mann, dem das Haus gehört, ist genusssüchtig. Er trägt feinste Kleidung. Das Griechische deutet an, dass er Stoff benutzt, der wortwörtlich sein Gewicht in Gold wert ist. Jeden Tag die üppigsten Mahlzeiten. Sein Haus ist umgeben von botanischem Garten, Luxus pur. Hier wird jemand beschrieben, dem Gott egal ist, der nur nach sich schaut. Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, Fehlanzeige. Draußen aber vor seinem Tor ein Bettler, Lazarus. Wie wird der beschrieben? Der Körper voller Geschwüre, die Haut hängt ihm von den Knochen. Unreine Hunde lecken an ihm, wilde Tiere, gegen die er sich nicht wehren kann. Und durch dieses Lecken werden die Geschwüre sicher nicht besser. Jemand war irgendwann so freundlich und hat ihn vors Tor diesen Reichen gelegt, damit der ihm hilft. Und was bekommt er? Damals benutzten die Reichen keine Servietten nach dem Essen, sondern die Finger wurden an Brotstücken abgewischt. Lazarus bittet um diese Krümel von diesem Brot und er bekommt nichts. Sein einziger Trost, Gott. Jesus erzählt diese Geschichte und beschreibt einen reichen Gottlosen und einen armen Frommen. Achten wir auf die Gegensätze. Ein namenloser Reicher, ich nenne ihn einfach Herr XY, der schwelgt im Luxus. Ein Bettler hat einen Namen, Lazarus. Er liegt in der Gosse im Elend. Und die beiden trennt ein Tor, wahrscheinlich ein hohes Tor mit Eisengittern. Drinnen schlemmt einer, draußen hungert einer. Und irgendwann spricht Gott ein Urteil, als beide sterben. Nun erleben wir die Umkehr der Schicksale. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in großer Entfernung Lazarus in Abrahams Schoß. Der Bettler, der außer Gott nichts hatte, hat jetzt alles. Herr XY, der alles hatte außer Gott, hat jetzt nichts. Der Bettler, seine Leiche wurde wahrscheinlich entsorgt auf einer Schutthalde. Jetzt wird er geehrt. Abraham steht für Paradies. Abrahams Schoß umschreibt, er ist jetzt an der Seite Abrahams. Lazarus sitzt auf dem Ehrenplatz neben Abraham beim paradiesischen Festmahl im Himmel. Herr XY, vermutlich wurde er bei seiner Beerdigung in kostbare Myrrhe gesalbt, in ein teures Steingrab gelegt. Jetzt aber, wir können sagen, die Qual des Lazarus ist zu Ende, aber die Qual des Herrn XY hat jetzt begonnen. Und jetzt nimmt uns Jesus quasi mit an den Rand der Hölle. Er zeigt uns schonungslos die Schrecken. Der reiche Mann wird gequält, heißt es. In den nächsten Versen wird viermal von seinen Qualen berichtet. Im Totenreich litt er große Qualen. Er sagt, ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. So wird er, nämlich Lazarus, jetzt hier getröstet und du leidest. Ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen. Der letzte Satz, der ist besonders eindrucksvoll. Ort der Qual. Ich stelle mir vor, was am schlimmsten ist. Er kann diesen anderen Ort, wo der Lazarus jetzt ist, diesen Ort des Wohlbehagens, des Paradies, er kann es sehen. Das, was er nie erleben wird. Wie bei Lazarus, als der vor dem Tor lag und den Reichen sah, was der alles hat, wie gut es denen geht. Er hat es gesehen und wusste, nie werde ich das erleben. Jetzt sieht dieser Herr XY Abraham im Himmel. Und jetzt bettelt er. Im Totenreich litt er große Qualen, als er aufblickte, sah in großer Entfernung Lazarus in Abrahams Schoß. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke Lazarus zu mir, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt. Denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Die Hölle könnte vielleicht noch erträglich sein, wenn den Bewohnern ein Teil des Bewusstseins genommen wird, aber so wie es hier beschrieben wird, sie sind hellwach, sie stellen Fragen, sie bitten. Und ich stelle mir auch vor, es ist schrecklich zu wissen, das hört nie auf, das bleibt jetzt so. Schauen wir kurz zum Ende von Matthäus 25. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten aber wird das ewige Leben geschenkt. Dasselbe Wort, dasselbe Adjektiv wird benutzt, um die Länge zu beschreiben. Die Dauer des ewigen Lebens im Himmel, die Dauer der ewigen Strafe. Die einen für immer im Himmel, die anderen für immer in der Hölle. Ich persönlich würde es ja liebend gerne sehen, dass alle Herr und Frau XY eine zweite Chance bekommen. Dass sie nach einigen Monaten oder auch Jahrtausenden im Fegefeuer ihre Seelen gereinigt sind und alle gerettet werden. Klingt gut, aber davon lesen wir in der Bibel nichts. Das Fegefeuer, ich sag's mal flapsig, eine Erfindung der katholischen Kirche. Davon lesen wir in der Bibel nichts. Wie reagiert Abraham auf die Bitte? Doch Abraham sagte zu ihm, mein Sohn, erinnere dich, du hattest in deinem Leben alles, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und auch von euch kann niemand hier herüberkommen. Dieses Wort, eine Kluft trennt uns, heißt wörtlich so viel wie, sie ist fest angebracht. Zementiert, dauerhaft eingerichtet. Keiner kommt rüber oder nüber. Es wird keine Missionsreisen in die Hölle geben und auch keine Urlaubsreisen in den Himmel. Das Geschick der Geretteten oder der Verlorenen ist besiegelt. Der Reiche will das nicht wahrhaben und jetzt macht er etwas Erstaunliches. Er bittet um Missionare. Der Reiche sagte, dann Vater Abraham, schick Lazarus bitte zu meiner Familie. Denn ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Ein Mann, der Gott nie so richtig kannte, betet jetzt um Missionare, erstaunlich. Wir haben uns angeschaut mit dieser Geschichte, wie ist die Hölle, was erfahren wir in der Bibel? Jetzt schauen wir uns die zweite Frage an. Wie kann der Gott der Liebe Menschen in die Hölle schicken? Es wird ja oft gesagt, und es wird einem auch oft vorgeworfen, wenn man über die Hölle redet. Aber diese Frage offenbart schon einige Missverständnisse. Das erste, schickt Gott jemanden in die Hölle? Ich würde sagen, nein. Er nimmt uns ernst. Er respektiert uns. Wieder ein Zitat von C.S. Lewis. Am Ende gibt es nur 2 Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. und diejenigen, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Gott schickt niemanden in die Hölle. Das zweite Missverständnis: Gott schickt keine Menschen in die Hölle. Dieses Wort Mensch wirkt so neutral, deutet auf Unschuld hin. Die Bibel sagt aber nirgends, dass unschuldige Menschen verdammt werden. Es kommen keine Menschen in die Hölle, sondern Sünder. Ichsüchtige wie der reiche Mann. Solche, die nicht nach Gott fragen. Diese Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus ist ohne Zweifel eine der beunruhigendsten Geschichten, die Jesus erzählt. Lauter Wörter wie Qual, Schmerzen, Leiden, Strafe, Verdammnis. Aber sie lehrt auch eine Grundwahrheit, die wir nicht übersehen dürfen. Sie lehrt uns die Liebe Gottes, ja wie das. Mein letzter Punkt: Gott selbst ging an diesen Ort der Qual. Er ging in die Hölle. Warum? Damit du und ich nicht dorthin müssen. Vergessen wir nie, dass Jesus, Paulus sagt es in 2. Korinther 5, Gott hat Christus, der nie gesündigt hat, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn vor Gott gerecht gemacht sind. Gott hat alles, was du oder irgendjemand anderes jemals Falsches gemacht haben, auf Jesus gelegt. Jesus wurde zur Sünde. Zu genau dem, was Gott hasst und bestraft. Kein Wunder, dass Jesus am Kreuz geschrien hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz erlebt Jesus die Hölle. Alles, was der reiche Mann dort gefühlt hat, alle Qualen, das spürt Jesus auch. Aber einen Unterschied gibt es. Jesus ist nicht in der Hölle geblieben, er ist auferstanden. Und jetzt macht Jesus doch genau das, was sich dieser Herr XY von Abraham gewünscht hat. Schick einen Toten, der aufersteht, zu meinen Brüdern. Dann werden sie hören. Haben die Brüder gehört? Und jetzt muss ich fragen, haben wir gehört? Hast du gehört? Jesus ist auferstanden und redet mit uns. Und er warnt uns, und auch das ist Ausdruck seiner Liebe. Er redet mit Engelszungen zu uns: Lass dich retten. Glaube, dass ich das alles durchgemacht habe. Du musst es nicht mehr. Ich habe für alle deine Schuld stellvertretend gelitten und bezahlt. Und jetzt häng dich an mich, glaube an mich und du wirst gerettet. Du sollst nicht Herr XY sein. Gott ist Liebe durch und durch. Am Ende dann aber auch konsequent. Lass dich retten, glaube an Jesus, der für dich alles getan hat. Und diese Botschaft, die lasst uns bitte hinaustragen. Lasst uns unsere Bemühungen verdoppeln, dass noch viele, viele von dieser Liebe Gottes hören. Verlorene sollen erreicht werden, gerettet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.